Hier ist die Freisprechanlage, wie immer mit Dr. Martin Reuter. Oh, wieder was falsch gesagt.
Ja, mit dem Thema. Der Titel soll wegbleiben, weil sonst sagen die Leute, dass diese überkandidelten Typen, mit denen rede ich nicht.
Also Mythos Nachhaltigkeit. Wir sprechen heute mit. Wir haben einen Gast im Studio.
Ja, ich darf mich dann wahrscheinlich selber vorstellen. Marco Nicolas Berner aus Kassel. Zurzeit 31 Jahre. Ui. Das habe ich mich fast schon älter gemacht. Mhm. Und bin gespannt, was heute auf mich hinzukommt. Das ist ein Experiment.
Aber die Berufsbezeichnung lautet?
Die Berufsbezeichnung lautet.
Muss ich das Schweinerl hinstellen?
Die lautet offiziell Diplom-Sozialpädagoge.
Ja.
Mit diversen anderen interdisziplinären Vorerfahrungen.
Interdisziplinäre Vorerfahrung, das deutet auf eine reichhaltige Ausbildung hin.
Und der Marco Werner hat ein Buch geschrieben?
Ja, eben. Genau. Das heißt eben, das ist der Titel, was ich so angekündigt habe, Mythos Nachhaltigkeit. Und ja, ich berichte vielleicht einfach mal, dass wir, als ich Kontakt aufgenommen habe, habe ich dir dann schon gleich gesagt, das ist ein Wort, bei dem es mir eine Gänsehaut macht.
Ja.
Zwar jetzt nicht vielleicht wegen der Sache, aber aufgrund der Tatsache, dass es überall da verwendet wird, wo es eigentlich nichts zu suchen hat. Im Grunde kann man annehmen, wenn ein Politiker oder irgendjemand dieses Wort in den Mund nimmt, dass da bestimmt eine Sauerei dahinter steckt. Ja. Aber du erklärst das. Der ist das dann schon selber. Ja, ich hatte mir vorgestellt, dass wir den ersten Teil des Buches insofern durchgehen, als da ja ein Abriss dessen, was international angestoßen werden will, nämlich über Bildung Menschenverhältnisse zu verbessern. Ja, und da du ja ein sozialer Arbeiter bist, ist das in diesem Rahmen gleich mit angesiedelt. Und Gertrud meinte aber, du berichtest mal vielleicht einfach von diesem großen Kongress, wo sich das so gebündelt hat.
Genau.
In Düsseldorf, wo war das?
Das war in Bonn.
Bonn. Mhm.
Genau, in 2009. Da war ich jetzt zugegen mit einem guten Freund. Wir haben da Videoaufnahmen gemacht, haben Leute interviewt. Und
Weltkongress der UN?
Ja, die Halbzeitkonferenz der UN-Dekade, Bildung für nachhaltige Entwicklung, die von 2005 bis 2014 andauert. Und das war eben die Halbzeitkonferenz, wo also nochmal resümiert wurde, was ist in den letzten 5 Jahren passiert, was soll die nächsten 5 Jahre passieren. Und wenn man das so hört, denkt man, okay, Halbzeit, 5 Jahre, eine lange Zeit, da ist viel passiert, die ganze Welt hat sich beteiligt und ich musste mit Schrecken feststellen. Ja, genau, so ähnlich ist das, genau. Also was ich dann da feststellen musste, war, dass also die gesamte Zeit der Konferenz eigentlich sich darüber auseinandergesetzt wurde, was heißt überhaupt nachhaltige Entwicklung. Und da denkt man sich, wenn ein Riesenprogramm gefahren wird, also weltweit, und immense Anstrengungen an Kraft, Ressourcen, Zeit, wie auch immer, benutzt werden oder bemüht werden, um eben dieses Thema in die Bildung zu implementieren, aber noch gar nicht klar ist, was heißt das überhaupt, nachhaltige Entwicklung? Da ist irgendwas
faul. Also gestochen im Nebel so ungefähr.
Genau.
Nach 5 Jahren.
Naja, man hat den Eindruck, es sind Riesenprojekte, es ist unglaublich aufgepumpt auf höchster Bedeutungsebene.
Genau.
Und es sind ganz kleine Dinge, die da rauskommen, wenn überhaupt.
Ja, es sind so kleine Bürgerinitiativen, die auch alle super sind, die in Deutschland zum Beispiel viele ausgezeichnete Dekade-Projekte, also ausgezeichnet im Sinne von, die sind wirklich
prämiert oder so.
Genau, von der deutschen Institution, die hier diese Dekade umsetzt. Und das sind halt kleine Aufklärungskampagnen, da wird an Schulen gegangen und Kinder sammeln gemeinsam Müll und solche Dinge, die eigentlich auch schon im Zuge von Umweltbildung oder generell dem Engagement für die Umwelt immer schon stattfinden.
Wobei ich finde das persönlich sehr ambivalent. Also es ist ja so, dass wenn du wirklich international zusammenarbeitest, dann geht es erstmal nur groß. dann geht es zweitens sehr langsam, dann geht es mit wenig Ergebnissen. Man muss also sagen, es ist natürlich auch notwendig, diese Umsetzungsprozesse dauern ja irrsinnig lange. Ja, ne? Ja. Also sag mal, jetzt aus dem Kopf und aus der Vernunft sagt man, wieso kommt da nicht mehr raus? Ne? Aber andererseits ist ja Politik ein Prozess, wenn da jetzt, wie viele Leute waren auf der Konferenz? Ein paar Tausend oder 500 oder 1000?
Ja, 1000.
Vielleicht so 1000. Ne?
Ja.
Ja, was sollen die jetzt schon auskochen, nicht? Die?
Ja, ja. Ja, aber wenn sie schon 5 Jahre am Kochen sind, könnte man ja schon.
Ja, aber
erwarten.
Das ist ja dezentral. Das muss ja erstmal übersetzt werden. Nicht?
Ja.
Also erstmal gibt es eine riesen dezentrale Bewegung, die müssen dann wieder zusammenkommen und Menschen zusammenzusammeln unter bestimmten Themen. Das ist ja wirklich auch eine ziemlich harte Arbeit. Ne?
Ich bin da wohl auch ambivalent. Also einerseits denke ich auch immer, man muss erst nachdenken und dann handeln. Also dass man auch wirklich fundiert handelt. Andererseits ist es auch sinnvoll, loszulaufen und zu machen und auch in dem Prozess zu sehen, Learning by Doing mäßig.
Was da rauskommt.
Genau, und sich dann immer wieder zu evaluieren und zu verbessern. Und von daher ist es auch jetzt nicht so eine niederschmetternde Kritik von mir, dass das Nonsens ist, aber
nee, kann man ja so.
Es ist auf jeden Fall fraglich.
Schwerfällig, ungenau und so weiter.
Genau.
Vielleicht leiten wir dann gleich über, weil die erste Hälfte des Buches bemüht sich um Definitionen. Also wenn die anderen es nicht wissen, dann sagst du es uns.
Okay.
Weil du hast ja erstmal Bildung definiert, du hast Nachhaltigkeit definiert, du hast soziale Arbeit definiert und hast dich dann später, so ein bisschen später, dann an die Kritik gemacht. Ne?
Genau.
Wollen wir das mal so der Reihe nach machen?
Ja, gern.
Ja, also was übrigens kann ich noch vorweg sagen, die Seite 11, nicht die Eingangsseite, hat mir sehr imponiert, weil es etwas gibt, was ich sofort unterschreiben könnte, nämlich, dass du für einige sehr grundlegende Änderungen plädierst. Also da kommen wir dann wahrscheinlich nachher noch dazu, nicht?
Ja, ja.
Also wenn es sich gegen diese Stückwerkreparaturen, das sehe ich ganz genauso.
Die Flecken am alten System, dann nicht immer gern.
Ja, das war vielleicht nur vorweg. Aber bitte, jetzt die Begriffsklärung.
Die Begriffsklärung. Also ich werde das jetzt nicht wie ein Referat gestalten, sondern einfach mal ganz kurz
nur
abreißen.
So stichwortartig.
Also ich kann es vielleicht oder versuche es sehr auf die Essenz zu kürzen. Einmal habe ich den Begriff Bildung definiert, beziehungsweise erstmal dargestellt, aktueller Diskurs, wie definieren andere Menschen den Begriff Bildung. Und für mich ist dabei eigentlich rausgekommen, was auch so meinem Ideal entspricht, was man auch immer wieder gucken muss, dass man das runterbricht in die Pragmatik, ins Hier und Jetzt. Mhm. Aber das ist ganz hochtrabend gesagt, die Selbsterkenntnis des Menschen. Also Bildung muss zu selbst.
Das ist das Vernunftprogramm, oder? Das gute alte Vernunftprogramm? Sich selbst erkennen. Das ist doch.
Wüsste jetzt nicht, wie man das
so. Jahrhundert Vernunft.
Ja, es ist so ein bisschen also, auch Aufklärung.
In meiner Ausbildung.
Ja,
ja gut.
Ja, also
aber vielleicht meinst du mit Selbsterkenntnis noch was, hast du noch einen anderen Ton da drin?
Naja, also einfach, dass man wirklich, also ich, das ist vielleicht jetzt schon eine These, eine Schlussthese, aber ich sage halt, wenn ein Mensch sich wirklich selber begreift als das, was er ist, ein Mensch als Teil von einer Gesellschaft, dann entwachsen dem eigentlich der Gesellschaft zuträgliche Handlungsweisen wie von selbst. Also wenn jemand sich wirklich sieht im Kontext seiner Mitmenschen und nicht einfach als selbstverliebt sich selbst nur.
Das hört sich für mich sehr kantisch an, darf man so sagen, ne?
Also naja,
Kant.
Also ich habe das auch so verstanden,
kann
dass
Kant
es
sein.
Auch so etwas wie eine Selbstermächtigung ist. Das heißt also die
Selbsterkenntnis.
Ja, auch, gehört auch dazu. Aber die Selbsterkenntnis ist das eine und das andere ist ja die Kraft zu kriegen, den Dingen standzuhalten.
Ja, ja.
Und noch etwas mehr zu tun, als standzuhalten.
Zum Beispiel selber initiativ
aktiv,
zu werden und nicht zu reagieren, sondern zu agieren nach seinen
Also eigentlich ein Gestaltungsprinzip.
Ja.
Gut.
Würde ich auch sagen, dass das eigentlich aus einer Selbsterkenntnis erwächst, weil wenn man sich wirklich sieht als Teil, dann würden eigentlich die wenigsten, würde ich jetzt mal vermuten, sagen, ja okay, jetzt sehe ich mich, kenne mich, bleib hier sitzen und warte mal ab, sondern da entwächst auch irgendwie so ein Handlungsdrang raus. Man möchte gestalten und man möchte mitmachen. Und,
und eine Weltgesellschaft zum ewigen Frieden, um da nicht nochmal Kant zitieren darf. Ja.
Da sind
gestalten.
Sie mir voraus. Ja.
So, wir haben die Bildung, die Nachhaltigkeit.
Ja, da kann man jetzt viel auch mit Daten um sich werfen. Also mittlerweile ist ja, glaube ich, im Mainstream schon angekommen, der Diskussion, dass das ursprünglich auf die deutsche Forstwirtschaft zurückgeht, die Begriffsentstehung. Das war, jetzt muss ich bin immer sehr schlecht in Datenbanken, ich glaube 1570 ist es zum ersten Mal als Programmatik vorgekommen, da drohte
von einem
irgendwie...
Deutschen.
Das war dann später,
der
Hans Karl von Karlowitz, der hat es dann zum ersten Mal niedergeschrieben, hat von der nachhaltenden Nutzung gesprochen.
Das steht übrigens kurz, wenn ich das erwähnen darf, ist mal kurz hier angerissen, auch in dem Aufsatz von dir, Philosophie der Nachhaltigkeit.
Genau.
In der Stadtzeit von die Klaus Schaar gemacht.
Genau.
Er hat uns ja auch miteinander zusammengebracht,
genau.
Das darf man mal erwähnen.
Schöne Grüße von hier aus. Bestimmt zu.
Da bin ich sicher. Oktober, November Nummer. Da ist auf zwei Seiten, hast du nochmal so deine Essenzdaten, da steht dann auch der Herr Karl von Karlowitz drin,
genau.
1713.
Genau, da hat er es zum ersten Mal,
Aber das hat noch ältere Vorläufe.
Ja. Ja, es wurde zum ersten Mal dann als Prinzip umgesetzt, als dann also zu diesem, ich glaube 1570, eine starke Abrodung des Waldes anstand, also eine, die dann nicht mehr reparabel wäre, und da hatte man erkannt, also man sollte
so wie
nur noch
in Italien,
so
da das Ding Apennin war es, glaube ich, ist total abgeholzt worden, dann ist das natürlich verkarstet und dann war dann nicht was.
Ja, wobei die Nutzung halt, die fast vorindustrielle Nutzung des Waldes war ja ausschlaggebend. Ne?
Vorindustriell und war, sie haben aber trotzdem alles kaputt, also die, wer sich seine eigenen Quellen abgräbt, das ist eigentlich das Prinzip, gegen das es dann geht. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich im Industriemaßstab dann ins Irre gewachsen, nicht die Ausbeutung. Das Formen. Ich darf übrigens nur noch kurz anfügen, dass das ja eigentlich das Prinzip der Landwirtschaft überhaupt ist, dass man eigentlich nicht mehr nehmen darf, als man wiedergibt.
Ja.
Nicht? Also wenn man alles abrasiert, das ist so wie Regenwald, das Regenwaldprinzip, also man rodet, man macht eine kurzfristige Plantage. Und dann verlässt man die wieder und dann ist ja überhaupt nichts mehr. Es ist überhaupt keine Nutzung mehr möglich, wenn man nicht wieder aufforstet oder wie auch immer.
Genau, oder ein paar Körner für die nächste Aussaat zurückbehält. Und
Und sie nicht an Monsanto patentieren lässt und so weiter. Ja, das ist natürlich durch die industrielle Nutzung, wird das Prinzip natürlich untergraben. Nicht? Also man nimmt mehr raus, als man wiedergeben kann.
Definitiv, ja.
Und der Dingsbumsdünger, der bringt es ja dann auch nicht.
Nee, also das ist eine Verschleppung. Gut.
Also eigentlich ist das eine eigentlich alte landwirtschaftliche Weisheit, nicht? Dass der Bauer der Natur wieder was zurückgeben muss.
Ursprünglich forstwirtschaftlich, genau.
Aber ich wollte nur sagen, es ist ein allgemeines landwirtschaftliches Prinzip. Ja. Man kann einen Acker nicht ausbeuten, in diesem Sinne.
Ja.
Gut. Okay, nur.
Ja, da hat dann also dieser Begriff, der ja auch zunächst erstmal oder eigentlich bis heute noch ein rein ökonomischer Begriff war, das muss man ja auch immer dazu sagen. Viele denken auch, wie romantisch, wie schön, da hat damals schon jemand angefangen, an unseren lieben Wald zu denken. Es ist eigentlich wirklich, es sollte nachhaltigen Ertrag sichern. Also nicht den Wald schützen um des Waldes willen oder weil man ihn schön findet oder als Teil der Natur erhalten will.
Das soll dann nachher auch noch was verdient werden können.
Genau. Ja. So, und das ist ja auch erstmal nicht ganz so schlimm, aber es ist trotzdem immer wieder, finde ich, wert zu sagen, dass man da nicht so romantisiert, sondern dass es eigentlich ein sehr pragmatisches Prinzip war und ist.
Genau, soll ich die Definition noch nachliefern?
Gerne.
Von dir selbst?
Gerne. Ich werde sie wahrscheinlich nicht so
gar nicht wiedererkennen.
Genau. Das habe ich geschrieben. Das
ist mir beinahe der Kopfhörer runtergefallen. Also, es geht um eine rücksichtsvolle, gerechte und zukunftsfähige Entwicklung der Menschheit. Seite 24.
Okay.
Ist doch
Bravo,
ist
Herr Reuter.
Ne?
Fein gelesen.
Ja,
gut, gut.
Ja, so, gut.
Also das
und zwar, was für mich als, na, weil ich das immer gerne kann zitiere, also und zwar als regulative Idee, steht so bei dir sogar wörtlich.
Genau.
Das ist eine kantische Formulierung, nicht?
Ja.
Und zwar eine regulative Idee, nicht nur so aus dem Kopf, sondern als Inspiration. Seite 27.
Ja, was ja auch, also zum Beispiel der Begriff der Freiheit ist ja auch eigentlich eine regulative Idee. Also man, und als das betrachtet man ja auch, sagen manche Vorausschauende, diese Nachhaltigkeitsdiskussion, und in diesem Zuge kann ich mich damit auch wieder befreunden,
anfreunden,
wenn man das wirklich als eine Idee sieht, die permanent wieder den Bedürfnissen der Zeit auch angepasst wird und nicht als so ein festes Programm, was dann durchgezogen wird.
Also keine
wird.
Ideologie, sondern eine Idee, die einen Test unterworfen wird.
Ja.
Also auch pragmatisch.
Die sich immer
Test
wieder evaluiert und anpasst auch
den
Gegebenheiten halt auch anpasst.
Dann hätten wir die Abteilung Soziale Arbeit, die da jetzt tätig werden sollte.
Genau, das war also eine Idee, da so eine Bildungsprofession, als die ich sie bezeichne, ja, die da tätig werden kann, noch in einer sehr freien und gestaltbaren Weise, also weil es einfach nicht so starke Programmatiken und Methoden gibt, sondern die soziale Arbeit ja eigentlich immer sehr, sehr offen ist, neue Methoden adaptiert. Dadurch wird ja auch immer vorgeworfen, dass sie halt keine wirklich abgeschlossene Profession ist. Ich sehe da drin aber einen großen Vorteil, denn man sieht, wie zum Beispiel die Medizin als Urprofession es immer wieder sehr schwer hat, sich zu wandeln und irgendwie komplementäre Methoden irgendwie zu integrieren, die ja an der Besitzstandswahrung vorbeiziehen und schon so einen großen Anklang finden. Und das ist eben bei der sozialen Arbeit nicht so. Die guckt wirklich, was ist Ursus, was ist
ja, sie hat immer wieder mit empirischen Fällen zu tun. Ich glaube, das ist die Erdung.
Ja,
das auch. Ja, das haben die Mediziner auch, aber die soziale Arbeit ist tatsächlich ein
Mischpott. Und,
genau. Es ist eine nicht klar umrissene Wissenschaft. Genau. Es ist keine richtige Wissenschaft, es ist eine Empirie, eine große. Es ist in der Hierarchie der
ganz unten.
Also
schlecht bezahlt.
Ja. Und so weiter. Und diese so ganze, weiter. All dieses Jammertal, was keinen interessiert, mich zumindest nicht. Aber
du meinst das Jammern darüber, das Jammertal interessiert dich schon.
Es ist eine Profession, die sich quasi permanent mit Menschen und ihrer sozialen Lage auseinandersetzt.
Ja.
Ne? Und das ist schon, da muss man schon ein bisschen was können auch.
Ja, also sowohl konkrete Methoden, die es immer wieder zu überdenken gilt, aber auch einfach eine gewisse Offenheit. Und ja, es ist ja wirklich sehr klientelzentriert und nicht, genau, man guckt nicht, die Profession wird festgeschrieben und das wende ich auf alles an, sondern man guckt eigentlich, was will der oder was braucht derjenige, um den ich mich kümmere.
Und es war eigentlich lange Zeit immer emanzipative Ansätze da drin. Also immer der Versuch, aus dem Elend rauszukommen, in irgendeiner Weise.
Ja. Es ist auch so ein bisschen so eine rebellische Profession. Das ist auch so
Wir haben hier eine eklatante Vertreterin hinter der Scheibe sitzen, Damen und Herren. Ja, ja.
Also ich habe das damals studiert, weil ich meinte, ich würde damit die Weltrevolution auslösen können.
Da ist er ja jetzt eigentlich auch dabei. Nicht? Also er möchte ja die Menschheit schon verbessern.
Darum freue ich mich so sehr darüber. Ja.
Aber ich bediene mich auf jeden Fall nicht ganz so sozialpädagogischer Methoden wie eben so ein bisschen dann so einen akademischen Weg auch zu gehen und ein Buch rauszubringen. Und man wird dann auch schnell von Kollegen so ein bisschen verschrien als Theoretiker oder als ein bisschen abgehoben. Also man sieht sich auch gerne als Vertreter der Profession so ein bisschen mit Kapuzenpulli und ganz völkisch nah an der Basis und so. Und das alles, was da rüber hinausgeht oder sich irgendwie andersartig gestaltet, ist dann auch oft irgendwie snobbig oder...
Meine Mutter würde sagen, Spinner.
Ja.
Frau Salm, wie wäre es mit etwas Musik? Was hältst du davon? Ja. Wir sind jetzt schon 17 Minuten ununterbrochen auf Sendung.
Geht ja hier wieder in
das Termin. Kann doch nicht wahr sein.
Könnte es sein, dass es so ist. Okay, dann muss ich das... Ja, wir ich mache Schlag. Musik.
Ja, wir machen Musik.
The strangest place I've Wow. Ah. Hier sind wir bei der Freisprechanlage.
Und, Frau Salm hat mein Mikrofon gleich angeschaltet, das
Marco
möchte ich jetzt mal.
Ja, und gleich quatscht er los.
Bei der Freispielanlage auch. Darf alles spielen, was man will als Gast.
Ja, bis auf, es gibt so einige Grenzen, so, wenn man so Nazi-Musik aufruft und so.
Oh nee, das wäre nicht so.
Nee, das tun wir nicht.
Aber ich muss trotzdem noch erklären, dieses Stück. Und zwar widme ich das meinem werten Bruder Emanuel, der jetzt uns auch aus Hamburg zuhört.
Wow. Hallo Emanuel.
Und der teilt also sehr die Leidenschaft mit mir von dieser Band, namens System of a Down.
Down. Nicht Dawn.
Down. Nee, Down. Also Nieder oder Daune,
je nachdem. Das Niedersystem.
Oder die meinen die Daune. Das gibt's ja, das ist ja auch, ne? Also was auch immer. Also ich habe mir schon immer den Kopf über den Namen.
Mehrdeutigkeiten sind erwünscht.
Genau.
Also bei mir jedenfalls.
Genau.
Und aber was, das erklärt ja jetzt die Musik nicht. Sie ist ja sehr, wie soll ich sagen,
bunt.
Sie kommt erst sehr
heftig
herbei und dann richtig. Ja.
Sie haut rein.
Also, genau, und das mag ich eigentlich sehr, dass es sehr abwechslungsreich ist, einen immer wieder auch so ein bisschen wachrüttelt und dann wieder mit schönen Harmonien versorgt, mit melodiösen Teilen, mehrstimmigen Gesang. Mhm. Und es ist einfach so ein bisschen freigeistig, würde ich jetzt mal ganz.
Ja.
Ganz,
Den Begriff kann ich nachvollziehen. Genau. Ja, wir hatten uns vorgenommen, nach diesen Begriffsdefinitionen noch ein wenig nachzuschieben, Informationen für Hörer. Was passiert da eigentlich? Was ist das für ein Movement auf der oberen Ebene? Wie sieht das in Deutschland aus? Nicht in Berlin gibt es da einen sogenannten runden Tisch. Wenn du das mal kurz noch nachschiebst.
Genau, also das wird umgesetzt auch von einem Universitätsprofessor der FU Berlin, der Dehan, oder Professor Dehan, der da irgendwie so ein bisschen den theoretischen Unterbau liefert. Und von diesem Büro in Berlin wird vieles also gesteuert. Da gibt es dann runde Tische, die sich aus unterschiedlichen wichtigen Personen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammensetzen, die dann wieder konkrete Programme entwerfen.
Und wo sind die kleinen Leute?
Tja, die machen dann,
die dürfen das umsetzen.
Genau, die dürfen das umsetzen, was da so kühn vorgeschlagen wird.
Muss auch versucht
und die, was will denn, also sagen wir mal, von der UN oder UNESCO oder WHO und so, da hört man immer so Ziele, nicht? Also sagen wir mal, wir wollen bis zum Jahre sowieso den Hunger halbieren.
Ja.
Sehr schöne Sache. Wie sieht denn das in dieser Bildungsplanung, Zielplanung so aus? Wollen die alle Leute schlau machen bis ins Jahr?
Also es geht wirklich von Elementarpädagogik über alle Schulbereiche bis in Universität, Ausbildung und Weiterbildung, sollen also komplett weltweit in allen Bildungsinstitutionen die Curricula dahingehend verändert werden, dass eben ein Fokus auf nachhaltige Entwicklung gelegt wird. Also wird praktisch übergestülpt. Das ist jetzt irgendwie so ein Programm. Das ist wichtig, weil Ressourcenknappheit, Klimaveränderung etc. Aha. Jetzt macht mal bitte alles, was ihr macht, so, dass das irgendwie konform ist mit einer Rettung des
Planeten,
ja.
Also bei den Rechenbeispielen sind es dann, wenn so und so viel schnelle Porsches um sowas rumfahren, sind es dann Ökoautos, die langsam mit Elektrik fahren und so.
Ja, Moment, das war jetzt der Energie- und Autosektor. Aber ich frage mich auch gerade, nicht, wie man das in Bildung, nicht, also nur eine kurze Zwischengeschichte, wenn es so ist, wie ich neulich sehr plausibel dargelegt bekommen habe, dass der ganze PISA und sonst wie Rummel eigentlich auf eine bestimmte, also Bologna, auf eine bestimmte Standardisierung in einer bestimmten Richtung, im Sinne einer bestimmten Brauchbarkeit in ganz bestimmte interessierte Richtungen gestutzt wird.
Ich spreche immer Funktionalisierung für den Arbeitsmarkt.
Ja, gut, das kann man so deutlich aus.
Zumindest von der OECD vorgeschlagen wird.
Und wenn wir das jetzt auch noch in der Bildung kriegen, dann kann man ja genauso ein bisschen schwarz sehen. Ne?
Also
wenn
das so nichts anderes. Also die PISA-Studie wird ja von der OECD durchgeführt und die ist auch maßgeblich beteiligt an den curricularen Entwürfen von der UN-Dekade hier in Deutschland oder in Europa. Und da lese ich, also das hatte ich auch in dem Buch einmal so wirklich beschrieben als Funktionalisierung für den Arbeitsmarkt, das lese ich da raus, was die fordern, dass einfach es darum geht, die Menschheit fit zu machen für den herrschenden Arbeitsmarkt.
Ja.
und nicht eben das Ideal, was ich natürlich auch ein bisschen schöngeistig daher sagen kann, immer so schnell, aber das kann ich auch gerne noch erklären, wie das umzusetzen ist.
Ja, unbedingt.
Selbsterkenntnis des Menschen, was eigentlich dann zu eigenständigen oder Handlungsansätzen führt.
Jetzt kommen wir ganz schön mitten in die Kritik, nicht? Also das war ja jetzt eigentlich
gute
schon die,
ja,
die Andeutung, also die übergeordneten Ziele, die dann untergeordnet übergesetzt werden sollen,
naja, es
sind
wird
eigentlich
Angst
einem
dabei, wenn man sich das vorstellt. Alle lernen dasselbe auf der ganzen Welt über
Nachhaltigkeit,
Länder,
völlig verschiedene Länder,
über Umwelt, über Wasser und über alles, was es gibt, was der Mensch braucht zum Leben. Das ist schon irgendwie seltsam.
Ja. Seltsam. Und wir wollen es ja jetzt bewundern, nicht? Also
genau.
Wir wollen schauen, was da jetzt, also die positiven Signale, habe ich ja gesagt, wollen wir auch senden, nicht? Also, dass so eine Bemühung gemacht wird, das weltweit zu koordinieren, kann man ja nichts Schlimmes drüber sagen.
Ja.
Wo ist jetzt, du hast, also wie gesagt, Mythos, Nachhaltigkeit. Das heißt eigentlich, also ein Mythos ist ja eigentlich nichts Schlimmes, weil
es ist neutral.
Es ist eine große Erzählung beispielsweise über die Gründung einer Gesellschaft oder die Entstehung der Götter oder
über dunkle Urgründe,
dunkle Machenschaften von bösen Göttern und guten Göttern und Kämpfe gegeneinander, Titanen und was es alles gibt. Und heute im Zeitalter des Rationalismus sagt man natürlich, das sind alles falsche Erzählungen, nicht? Das sind eigentlich mehr Märchen oder Fiktion oder so. Das ist natürlich dann schon drin, nicht bei dir, dass du sagst, das sind eigentlich weitgehend Fiktionen. Künstliche Konstruktionen, Erzählungen.
Vielleicht hatte ich dann auch, kann ich jetzt hier mal öffentlich gestehen, oder eine andere Auffassung von dem Begriff Mythos. Also so wie ich das verstehe heutzutage oder für was der Begriff gebraucht wird, ist eigentlich eher so ein, es ist was Verschleiertes.
Ja.
Man weiß nicht genau, was es ist. Und das kann was Gutes und was Schlechtes sein und was Neutrales. Aber erstmal ist es ein Mythos, es ist so sagenumwoben, man weiß nicht genau, was ist es denn überhaupt. Und das meint auf jeden Fall, so ist er hier angewandt, der Begriff.
Ja, aber man darf ja an den Mythos auch nochmal retten dann heute, nicht? Also es ist ja klar, das ist die geläufige Definition, dass man sagt, das ist eigentlich eine Lügengeschichte. Ganz krass jetzt mal ausgedrückt. Oder eine verdeckte, eine Verdeckung oder eine,
ja, es ist zumindest
eine Verschiebung,
viele
eine Verschiebung, Sinnverschiebung.
Und wenig Beteiligung von der bunten Vielfalt der Menschen.
Also Roland Barth hatte dieses Buch geschrieben, Mythen des Alltags. Da hat er dann zum Beispiel an dem, zum Beispiel, es gibt eine bestimmte eine Rindersteaksorte in Frankreich, die sozusagen das Symbol für Frankreich, für französisches Essen ist, obwohl es damit überhaupt nichts zu tun hat. Ja?
Ist das, wo die Rinder mit Cognac eingerieben werden, bevor sie geschlachtet werden?
Oder? Das ist noch schlimmer. Nein. Das ist natürlich, Roland Barthes ist ein ganz altes Buch und für Mythos war für ihn eine semantische Verschiebung von etwas auf etwas. Also sozusagen, dass man sozusagen das Schnitzel für die französische Kultur dann nimmt. Und es muss dann ganz dünn sein, ziemlich zäh sein und blutig sein.
Okay. Also, der Begriff Nachhaltigkeit wird ja auch so als Joker mittlerweile.
Das ist Joker, der wird überall da reingeklebt, wo man was Gutes sagen will.
Genau, und das hatte ich ja auch in dem Artikel nochmal aufgegriffen. Es gibt ja wirklich Lobbyisten der Atomindustrie, die sagen, ein Atomkraftwerk sei nachhaltig.
Ja,
da gipfelt sich natürlich dann.
Diese Nachhaltigkeit wird sich über einige tausend Jahre erstrecken.
Das ist völlig korrekt.
Die meinen das ist
eigentlich vollkommen realistisch dargestellt.
Das ist absolut nachhaltig. Aber
nachhaltig strahlend.
Ja, wir lachen natürlich darüber, weil wir diese Manöver der Sinnverschiebung, um das nochmal aufzugreifen, natürlich ganz gut verstehen. Du hast eine, als mal zur Kritik noch weiterzugehen und zum Gegenentwurf dann auch mal hin fortzuschreiten in vernünftiger Form, wie wir das heute in eigenartiger Form tun. Wir waren noch nie so vernünftig, glaube ich, Gertrud, wie in dieser heutigen Sendung.
Ich kann das sofort ändern.
Also ein bisschen Spaß muss man noch reinstreuen auf jeden Fall.
Kannst du mal was Irrationales sagen, Gertrud?
Aber
das klang jetzt sehr russisch. Also gut, wir gehen ernst beiseite. Wir gehen vielleicht deine Kritik an dem Begriff, kannst du dir einfach mal auf den Punkt bringen.
Jo.
Also wir hatten das jetzt mit den Reparaturgeschichten, wir hatten das mit der Verdeckungsstrategie und gibt's noch?
Ja, also ich empfinde es so, dass der Begriff Also man kann jetzt wirklich noch von so einem reinen Begriffsklang und was der, wenn man die Worte aufschlüsselt, das ist natürlich jetzt sehr etymologisch oder sehr in diese Wortherkunft gehend, nachhaltig.
Das ist, ja, das ist, Sustainability, das sind ja nur zwei sprachliche Register.
Ja, auch, nicht? Das ja. Ist, also da ist es irgendwie, ist er für mich schon einfach vom Klang her negativ behaftet. Das ist, müsste eigentlich eher, ich hatte ja da vorgeschlagen, Zuträglichkeit.
Vorhaltig.
Ja, genau. Ja. Nachhaltigkeit kommt von Nachdenken. Da denkt man erstmal, oh, das ist toll. Aber also, Vordenken
hinterher,
ist es halt nicht.
Ja.
Genau.
Mhm.
Und ja, es ist, es klingt irgendwie so geiseln, es klingt nach Reduktion, es klingt nach Kleinmachen. Und es gibt ja schon die ersten, also man hat da, manche Schriftsteller haben, habe ich irgendwann einen Artikel gelesen, schon irgendwelche Jugendlichen im Bus gehört, die sich darüber unterhalten haben, der Weihnachtsbaum frisst so viel Strom vorm Rathaus und kam dann zu dem Schluss, am besten wäre man gar nicht da. Und das ist halt wirklich das, wo, wo einem dieses ganze Gerede um Fußabdruck und CO2-neutrales, weiß ich nicht, Zudecke.
CO2-Bilanz, einfach, ja.
Das,
CO2-neutral, sagt man, glaube ich,
ja,
ne? Wenn,
genau.
Wenn es nicht mehr reintut, als es schon rausgeht. Ja, ja.
Also
so
das, die, man kommt dann irgendwann dabei raus, dass man sagt eigentlich, also egal, was man als Mensch macht, man schadet dem Planeten. Und
man
das
ist richtig. Ein Schädling.
Ja,
und
man,
das ist natürlich ein Wahnsinn.
Und das ist
ja also,
dieser Natur, etwas romantische Naturbegriff, nicht? Dass wir eigentlich gar nicht mehr vorhanden sein dürfen, weil wir ja die Natur ständig durcheinander bringen.
Ja,
nicht?
So genau. Aber dass der Mensch irgendwie gestaltend eingreift und auch irgendwie mit seiner, ja, mit seinen mitgebrachten Fähigkeiten der Vernunft und Intelligenz und was er denn noch so alles hat an wirklich positiven Dingen, wenn sie dann gut zusammenwirken, das, das wird so ausgeklammert. Das ist dann halt eine reine technische Betrachtung. Und das ist für mich eigentlich so ein Grundsatz dieser ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion. Es ist eine negative Diskussion.
Also wir müssen eigentlich verschwinden.
Ja, so das wäre konsequent.
Sich klein machen.
Wenn man im Duktus der bisherigen Diskussion bleibt. Also das, womit man diesen Problemen begegnet, die ja, also wie Ressourcenknappheit, Wasserknappheit, das ist ja alles ein Reduzieren. Also wir reduzieren quasi den Verbrauch des Autos, wir reduzieren die Materialfülle
also
an irgendwelchen Produkten.
Wir schließen zum Beispiel die Bewegung nicht auf. Nicht? Also ich meine, eine der zähesten Debatten findet bei der, vom Auto auf die Schiene. Nicht?
Ja.
Es gibt offensichtlich einen unglaublichen Widerstand, eine rationalere Fortbewegungsweise zu unterstützen.
Ja.
Und dann fängt die Bahn noch an und erhöht die Preise. Nicht? Das ist ganz prima. Nicht?
Ja.
Also so ein Vorwärtsdenken ist, ja.
Also ich habe da natürlich auch jetzt nicht die mannigfachen Lösungsansätze, aber ich plädiere halt immer für ein anderes Denken, was eben nicht die Flicken am alten System anbringt oder eben bestehende Dinge kleiner macht und weniger schädlich, sondern eben Dinge ganz neu zu denken. Und damit sage ich auch nichts Neues, sondern es gibt diesen Professor Braungart, da können wir gleich nochmal auf dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip kommen, der eigentlich eine geniale Programmatik da aufgeworfen hat, mit Fertigungssystemen umzugehen. Also einmal Dinge nur noch so zu fertigen, dass sie eben in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Also es gibt dann also einen Stoffkreislauf und einen industriellen Kreislauf und praktisch, es gibt dann schon ein T-Shirt, was also komplett so wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden kann, ohne dass es irgendwelche Giftstoffe hinterlässt, ohne dass es irgendwie downgecycelt wird, also nochmal wiederverwandt wird, aber dann irgendwie als Tragetasche und dann beim dritten Mal ist es dann halt ganz weg.
Dann als Putzlumpen.
Genau, sondern es ist wirklich so, dass man das schadstofffrei wieder in den Kreislauf zurückführen kann und somit unendlich konsumiert werden kann. Da kommen dann wieder die anderen Kritiker aufs Programm und sagen, das ist ja nur wieder irgendeine ein wirrer Ausweg.
Das ist der Ende der Wirtschaft.
Ja. Mhm. Nee, aber es gibt es tatsächlich schon, dass das so konsumiert oder so produziert und konsumiert wird nach diesem Cradle-to-Cradle-Prinzip, dass Dinge wirklich stoff- und energieneutral zirkulieren in Kreisläufen.
Mhm.
Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wo man das untermauern kann, dass ein komplettes Andersdenken möglich ist. Dass man nicht irgendwie ein Auto oder irgendein Produkt weniger schädlich macht, sondern dass man es gänzlich unschädlich macht und eigentlich den reinen Nutzen und die Schönheit, wie Professor Braungart dann immer wieder sagt, zum Tragen kommt.
Also um es nochmal kurz dann zu erklären, normalerweise denken wir von Tod zu Tod, nicht? Also ein Produkt wird geboren und genau. muss dann verschreddert werden.
Von der Wiege zur Bahre heißt es
ja,
eigentlich.
Genau. Ja, Cradle to the Grave.
Genau. Cradle to the Grave und das Cradle to Cradle, also von Wiege zu Wiege, das heißt, es geht dann von Geburt zu Geburt.
Genau.
Sozusagen. Ja. Wiedergeburt oder ja. wie auch immer. Mhm. Genau. Hat man das an bestimmten, hast du da so industriezyklische Beispiele?
Ja, es gibt zum Beispiel einen großen niederländischen Teppichhersteller, der mittlerweile, glaube ich, komplett oder zum größten Teil umgestellt hat auf diese Wirtschaftsweise, die auch also die wirklich Teppiche nur noch rausgeben, die komplett unschädlich sind, die man sich also teilweise wirklich auseinanderschneiden kann, kann sie sich ins Müsli tun. Das ist nicht unbedingt sehr nahrhaft, aber es ist auch nicht schädlich. Also es sind keine Giftstoffe drin.
Teppich im Müsli, das ist ja eine klasse
Perspektive. Gegen die Faserarmut oder gegen also ja, gut, ballaststoffreiche Nahrung. Ne?
Ja, ballaststoffreiche als Müsli, ja, okay, genau. durch Teppichfasern.
Sehr und gut. es gibt ja. also tatsächlich auch der neue Airbus A380, der hat essbare Sitzbezüge. Mhm. Essbar heißt dann natürlich immer, sie sind neutral für den menschlichen Körper. Also das heißt natürlich, man sitzt drinnen, es ist Abrieb, die Luft davon ist voll oder die Luft in dem Innenraum ist voll davon und ich atme das ein und es macht mir aber nichts, keine giftigen Stoffe.
Ist das nicht mit sehr hohen Kosten verbunden?
Das ist jetzt gerade noch mit höheren Kosten verbunden als die anderen Fertigungsweisen, aber wenn alle darauf umstellen würden, dann wäre es sogar noch geringer, weil man hat hinten dran die ganzen Entsorgungskosten nicht und das ist das, was richtig teuer ist. Und das wird auch noch viel, viel teurer werden, weil Stoffe werden knapp, die ganzen seltenen Erden und sowas, die landen alle mittlerweile im Schlick von den Müllverbrennungsanlagen, sind total unbrauchbar. Und das wird irgendwann, und das sind natürlich wahnsinnig giftige Schlacken, die da zustande kommen, die müssen wieder irgendwo hin. Und das wird irgendwann nahezu unbezahlbar werden. Und von daher ist es dann auf die Zukunft gesehen sogar noch eine viel günstigere Wirtschaftsweise.
Naja, es war mir schon klar, dass wir irgendwann mal Chinesisch lernen müssen. Um den Chinesen zu erklären, dass sie nicht das Gleiche machen sollen wie wir im 19. Jahrhundert.
Die machen das, die kaufen ja fleißig Müllverbrennungsanlagen von hier, aber die fangen auch schon an, genau nach Cradle-to-Cradle-Weise ganze Dörfer zu bauen. Also Professor Braungart hat mit seinem Kollegen William McDonough aus Amerika, das ist ein Architekt und Designer, also ganze Dörfer gebaut, die komplett ökoneutral sind, wo der Mutterboden einfach auf die Dächer gehoben wurde und da fahren dann die Traktoren rum, die wahrscheinlich auch mit irgendeinem guten Kraftstoff fahren. Und die haben dann Häuserputz entwickelt, der Schädlinge bekämpft oder die Luft reinigt und also ganz verrückte Sachen.
Ja, man hörte, Gertrud, wir haben auch mit Herrn Katschner öfter mal aus dem asiatischen Raum, hört man völlig widersprüchliche Nachrichten. Einmal machen sie Emissionen auf Teufel komm raus und kaufen auf der ganzen Welt, was weiß ich, irgendwie schwachöligen Erden in Kanada und so weiter. Und auf der anderen Seite machen sie ganz erstaunliche Projekte dieser Art. Ja, das geht so ein bisschen durcheinander.
Also die befördern quasi diese noch teuren Techniken der Zukunft mit der alten Wirtschaftsweise. Ihrer, und das ist eine ziemlich gefährliche Mischung für uns, weil wir dann wirklich irgendwann hinten runterfallen könnten, weil wir hier
Zu träge.
Und das ist auch so eine Sache, das kann ich jetzt leider nicht mit einem Namen untermauern, aber es hat jetzt nochmal jemand gesagt, der sich viel mit Wirtschaftsweisen befasst hat, dass es auch, also es ist natürlich eine unglaubliche Anstrengung, wenn man das jetzt diese kompletten Wirtschaftsweisen umstellt auf diese Cradle to Cradle, aber es hat allein, also die deutsche Nation schon mal geschafft, in sehr trüblichen Kontexten die Wirtschaftsweise sehr stark umzustellen und ein paar Jahre später nochmal, nämlich vor und nach dem Krieg.
Ja.
Und das waren Leistungen, wenn auch zumindest die erste Umstellung in einem sehr destruktiven
Nicht
System
so
über.
Ganz
aber es
lebensfreundlich.
Ist, aber es ist möglich, so eine starke Umstellung vorzunehmen und ja, die Not ist scheinbar noch nicht spürbar genug.
Aber du hast hier in diesem Aufsatz, in dem Heft von Klaus Scharke, hast du dich sehr sibyllinisch geäußert, dass es
das
hier in unserer Nähe, das sind diese orakelnden Frauen, nicht, oder also nicht so ganz deutlich sich ausdrückenden, mit so einem Hintersinn hast du diesen Satz geschrieben, ein paar Kasseler Vordenker wirken jetzt viel gerühmt in Niestetal und waren ihrer Zeit voraus.
Ja.
Wer mag denn das sein?
Für alle, die jetzt nicht in Kassel sitzen.
Ganz
und auch
geheim.
Nichts, das ist natürlich die Firma SMA, die jetzt ja also in aller Munde ist schon seit Jahren und auch Kassel zu einem regelrechten Aufschwung verhilft.
Ja, Niestetal.
Genau.
Also, gut. Und wer war denn da, hast du eine Ahnung, hast du da bestimmte Leute im Kopf?
Die Gründer. Ja. Also die damals von 30 Jahren, also ich habe die mal gehört bei einem Vortrag, wie es losging als Spin-Up aus der Universität mit drei, vier Leuten und alles per Du und ganz locker und völlig zuwider dem Zeit, oder nicht dem Zeitgeist, aber dem, dem Mainstream, dem technischen Denken damals, und haben halt, sind an allen vorbeigezogen und bewahren sich wohl laut eigener Aussage jetzt immer noch auch diesen jungen, spritzigen Geist von damals. Und ja, das ist, und die haben auf mich so den Eindruck gemacht, dass die wirklich mal quergedacht haben. Und
sein könnten.
Genau, aber ich sage ja im selben Atemzug dann auch noch oder im nächsten Satz genauer, dass die natürlich auch mittlerweile nach den Prämissen der Effizienz und des Wachstums handeln. Und da
ja, man hört gelegentlich mal, dass sie irgendwelche Kredite bekommen, die sie dann nicht entsprechend einsetzen und so. Da gibt es dann auch andere Nachrichten, aber sie haben ein gutes Image und vor allen Dingen der Start war ja, ist dann eben tatsächlich imponierend. Ne?
Ja, ich hätte aber trotzdem gerne noch ein bisschen wieder zurück zum Thema.
Oder zur Musik auch. Wir haben noch zwei Musikstücke, die wir in 18 Minuten unterbringen müssen.
Ja. Oh je, oh je. Das finde ich aber schön, dass der Gast jetzt mal eingreift deine Trägheit hinter der Scheibe ein bisschen.
Na, ich höre euch zu und denke mir das. Also, wir sind in der Freisprechanlage und machen jetzt Musik. Wow. Hier, wir sind in der Freisprechanlage mit
Marco
Werner. Herr Reuter, Sie hören sich nie.
Wenn das rote Lämpchen nicht an ist, dann
ich
muss ich den
Mund
halten.
Ich wollte gerade noch etwas sagen.
Ja, bitte.
Wir haben zu Gast Marco Werner. Wir sprechen über den Begriff Nachhaltigkeit.
Er heißt ganz anders, Gerdl.
Fehlt
er heißt
was.
Marco Nicolas Werner.
Aber auf dem Film heißt er Marco Werner.
Welchen Film?
Den er gemacht hat.
Echt?
Was?
Ja.
Was?
Echt? Da muss
Welcher
ich gerade mal nachschauen hier.
Ja, jetzt blättern wir mal ein bisschen. Jetzt hast du
jetzt
uns
ich
völlig
echt
tatsächlich.
Tatsächlich.
Also im Film über was bitte?
Über die UN-Dekade.
Ach so.
Also über diese Halbzeitkonferenz.
Genau.
Da haben wir lustige Filmaufnahmen gemacht.
Lustige.
Ja.
So Interview und so.
Genau.
Und noch so Highlights und
ja.
Stimmungs.
Stimmungs. Ja und auch.
Und kann man den sehen?
Wie, den kann man auch sehen. Den wollte ich.
Wollte ich auch mitbringen.
Ja genau. Den wollte ich eigentlich hier zeigen. Aber ich habe ihn vergessen.
Ja, wir hätten dann wieder Rekorder da gehabt.
Gut. Wir hätten das dann live kommentiert.
Ja, genau.
Zum Beispiel.
Und die Dame stöppelt jetzt
ja.
mit.
Ja. Gut, ja.
Nee, den könnte man sich, wenn ich ihn mal hochladen würde, aus dem Internet runterladen. Ich wollte ihn eigentlich bei YouTube reinstellen, aber
genau, ich
bin
ich
in der Technik gescheitert. Und ja, ich habe ja auch groß reingeschrieben, dass er verfügbar ist. Aber bisher hat mich auch niemand angesprochen und angeschrieben.
So, das ist hiermit jetzt geschehen.
Ja.
Jetzt geht kein Weg mehr.
Jetzt ist es öffentlich.
Also ein Film auch gemacht. Aber wir waren ja bei Nachhaltigkeit und Bildung.
Genau.
Und eigentlich waren wir auch bei der sozialen Arbeit.
Ja, und da wollten wir jetzt nämlich
auf die
Umdefinition, die notwendige Umdefinition in diesem Rahmen kommen. Wie muss es eigentlich jetzt richtig heißen? Nicht Nachhaltigkeit, sondern...
Sondern, ich habe das ja auch so schön vorgeschlagen, dass man das einfach zuträgliche Entwicklung nennt, die einfach ein bisschen positiver besetzt ist.
Mhm.
Man kann auch ganz viele andere Begriffe nehmen, aber bitte nicht Nachhaltigkeit.
Genau,
ja,
ich kriege
da
auch
sehr
immer
dafür.
Pusteln bei Nachhaltigkeit.
Sehr zuträgliche Entwicklung steht hier. Manchmal taucht auch das Wort gedeihlich auf.
Gedeihlich.
Das ist ein bisschen aus dem alten Deutschen.
Ja, aber ich finde, man sollte auch ein paar Worte wieder bemühen.
Man könnte auch sagen heilsam.
Ja, genau.
Oder solche Sachen.
Ja, genau.
Ne, man muss nicht immer hinterher halten.
Mhm, ja, da gibt es also viele, viele Begriffe, die sich deutlich besser eignen.
Also soziale Arbeit hat ja, wie gesagt, mit Menschen zu tun und man muss mit Menschen und will mit Menschen arbeiten.
Umwelten, ja.
Ist geprägt natürlich auch davon, dass man jemand etwas beibringen möchte. Ganz schlechte Voraussetzung übrigens.
Bilden.
Moment.
Ja.
Etwas beibringen oder etwas nahebringen oder eine Verhaltensänderung erwirken, alles möglich.
Mhm.
Übrigens eine schlechte, also dieses Gefälle ist eine recht schlechte Ausgangsposition.
Ja, der Lehrer und der Belehrte.
Genau.
Mhm.
Ich glaube, da hattest du ein bisschen andere Gedanken im Kopf, ne?
Ja, also dass man eigentlich zur Selbstbefähigung einfach nur Rahmen bietet oder Hilfe zur Selbsthilfe ist eigentlich so ist auch schon ein bisschen abgedroschen, aber trotzdem auch sehr zutreffend.
Das leuchtet aber dann ein, ja.
Genau. Und das ist da eigentlich auch sehr, sehr verankert im Gegensatz zu anderen Professionen, bei denen das ja auch ein Kriterium ist, um als Profession zu gelten. Es gibt ja irgendwie so 7 Kriterien. Einmal muss irgendwie so eine, also für Professionen, damit man sie so nennen kann, die Medizin, die Juridik und so weiter, es muss irgendwie einen ganz klaren gesellschaftlichen Auftrag geben. Es muss kollegiale Beratung stattfinden. Also es darf nicht eine andere Instanz kommen, die einen berät, sondern es muss innerhalb der Kollegen.
Mhm.
Und dann ist eben auch, also es wird natürlich nicht so genannt, aber so ein Gefälle von Klient und Beratendem.
Ja, also wenn der andere genauso schlau ist, braucht man ja nicht.
Ja. Naja, aber ja, natürlich in dem Fall wird auch noch natürlich konkretes Wissen vermittelt und gehortet, was man dann wiederum weitergibt. Und bei der sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik ist es dann eher so, dass man nach Potenzialen guckt, die vorhanden sind und die zutage fördert und eben den Menschen eigentlich zu selbstbestimmten, selbstmächtigem Handeln verhelfen will.
Da also, würde ich mal, können soziale Arbeiter eigentlich auch politikfähige Menschen hervorbringen?
In Einzelfällen also, sicherlich.
Also ich meine, mit dem Hervorbringen, das ist ein Geburtsvorgang, Martin.
Ja, da darfst du dich ja gern beteiligen. Du bist ja sozusagen von deiner Profession her eigentlich so dafür gebaut, nicht?
Naja, ich bin eher Hebamme.
Ah, ah ja, neulich habe ich ein Interview mit George Steiner oder Steiner, ich weiß nicht, wie der sich jetzt genau spricht, der hat gesagt, er ist der Briefträger. Er hat gesagt, er überbringt Botschaften, nicht? Aber man möchte doch bitte den Urheber nicht vergessen. Okay. Das ist schön. Das ist eine tolle Definition. Ist natürlich sehr bescheiden, nicht? Also er überbringt nur, er macht nicht selber. Aber er ist das Mittelglied zwischen dem eigentlichen Hersteller und so. Das fand ich ganz sympathisch. Wenn auch ein bisschen, sagen wir mal, Understatement-mäßig. Nicht? Der Mann hat ja nun schon auch ein paar Bücher geschrieben.
Ja, aber in der sozialen Arbeit ist halt... Es ist eine Art von Hebammenkunst, also Leute mit auf den Weg zu bringen oder sich selber ja auch auf den Weg zu bringen. Es ist ja nicht nur so, dass
aber
es
nicht mit den hinterhältigen Methoden von Sokrates, wenn ich bitten darf. Der behauptet, du hast ja sowieso schon alles vorher gewusst.
Sag mal, Herr Reuter,
ist nur zu blöde, das auszudrücken. Ja, Frau Sahn.
Ja. Ja. Darf man mal einen Gedanken zu Ende bringen?
Das ist ein,
soll ich gehen? Die Hölle los, ja.
Das ist eine sehr gute Frage. Könntest
nein,
du
den lasse ich hier nicht raus.
So, mach du mal weiter.
Nun bring doch endlich mal deinen Gedanken zu Ende.
Nein, ich mache das nicht. Marco muss jetzt endlich mal sprechen. Das ist ja furchtbar hier.
Wo waren wir denn gerade? Ja.
Wir waren gerade bei der Umdefinition. Das ist uns erfolgreich gelungen. Und gibt es denn, sagen wir mal jetzt, bist du eigentlich in diesen Prozess, den du da informativ jetzt benannt hast, bist du da irgendwie konkret eingespannt? Oder machst du jetzt sozusagen
auf
eigene Rechnung?
Ich habe gesagt, ich höre mir das nicht länger an, ich mache selber was.
Ja.
Nee, also ich habe natürlich auch irgendwie, stand da in so einer kleinen Sinnkrise, jetzt habe ich da so schöngeistig meine Gedanken ausgeführt und da zu Papier gebracht und ganz edelmütig über die schönen Dinge geschrieben und wie sie nicht sein sollen und wie sie doch bitte sein sollen. Und dann habe ich mir natürlich selber auferlegt, damit ich mich selber mir selber dann noch in den Spiegel gucken kann, das natürlich auch mal irgendwie umzusetzen, beziehungsweise selber Hand anzulegen und in die Praxis zu gehen und zu gucken, wie man diese hohen Bildungsideale zum Beispiel konkret Kindern angedeihen lässt. Und da greife ich jetzt vielleicht deiner Kritik schon ein bisschen voraus.
Nee, geht
also
nicht.
Wenn du hast noch ein paar andere Notizen.
Ein paar andere Hämmer.
Keine
ich noch
Ahnung,
auf Lager.
Keine Angst.
Nee, also ich habe ja gesagt, dieses Ideal oder dieses hohe Ideal von Bildung, was ich da skizziere, Selbsterkenntnis des Menschen, ist natürlich was Abstraktes erstmal, was sehr, sehr Übergeordnetes und Idealistisches und habe aber auch geschrieben, man sollte in Diskussionen, in denen man Bildung oder konkrete Dinge, die man Kindern, Erwachsenen, wie auch immer in Bildungskontexten angedeihen lassen will, also diese Dinge immer abgleichen mit dem hohen Ideal.
Ja.
Und dann aber auch wirklich konkrete Handlungsschritte einleiten und nicht irgendwie sich zusammensetzen im Arbeitskreis, in der Schule und zu sagen, so, wir wollen eigentlich den Kindern zur Selbsterkenntnis verhelfen, dass sie sich selber erkennen und eigenmächtig handeln. Los geht's.
Wie.
Man muss natürlich irgendwie loslegen. Ja. Aber diese Dinge immer wieder zu messen, führt das letzten Endes denn zu diesem hohen Ideal.
Mhm.
Also und dieses hohe Ideal als Leitgedanken doch immer wieder darüber stehen zu haben, damit man eben nicht in die Versuchung kommt, kurzfristige Ziele zu erreichen, wie eben hier groß angelegt Funktionalisierung für den Arbeitsmarkt. Da wird ja heute in der Grundschule schon drauf geguckt, irgendwie, dass die Kinder auch möglichst früh mit Naturwissenschaften
loslegen. Ja, was heißt hier Grundschule?
Oder
ja
im Kindergarten.
Im Kindergarten sollen sie ja schon trainiert werden zu Professoren.
Sogar schon U3, da gibt es ja auch erste Bestrebungen von diesem, also von den unter Dreijährigen.
Ach so.
Dieser nette Herr, der auch immer mit seinen 3 Doktortiteln angesprochen wird, Thenakis, der den Bildungs- und Erziehungsplan entwickelt hat, der auch sich dafür einsetzt, dass eben Kinder schon mit 1-2 Jahren irgendwie Richtung Naturwissenschaften und Mathematik gerüstet werden und so.
Trainingsmäßig. Ja, und der nächste Schritt sind dann die Elektroden im Gehirn.
Genau,
ich, ne?
Die Chips, die dann gleich eingepflanzt werden und so.
Ja. Nee, nochmal, hast du irgendein konkretes Beispiel vielleicht aus dieser Umsetzungskampagne oder von dir selber? Wo trainierst du, sag ich mal, oder wie soll ich es nennen, Menschen dazu, so selbstständig zu werden, dass sie...
Also ich bin zum Beispiel in der Grundschule tätig, wo ich ein Ganztagsangebot konzipiert habe und umgesetzt habe und jetzt bei der Umsetzung noch weiter dabei bin. Und da schaue ich natürlich, dass Kindern Rahmen geboten werden, in denen sie halt solche Erfahrungen selber machen können, eigenständige Erfahrungen. Also es ist ganz banal eigentlich. Jetzt denkt jeder, was ist es denn, um Himmels Willen, was zu diesem hohen Ideal führt. Jetzt sagst, es ist eigentlich nur rausgehen, in die Natur Erfahrungen sammeln, in Eigenzeiten, wie man auch so schön sagt, eben nicht komplett vorgegeben, nicht irgendwie runtergebetet, sondern Eigenmächtigkeit, Selbstständigkeit, gucken, dass ich meine eigenen Erfahrungen, also wirklich
sind also
Erfahrungen.
Auch unterschiedliche sammeln. Geschwindigkeiten.
Genau.
Den einzelnen
ja, dass so jeder so ein bisschen seinen Rhythmus finden kann. Einfach freiere Rahmungen, Rahmungen immer, weil Kinder ohne Rahmen natürlich.
Ja. Ne? Die geht hauen dann ab.
Genau.
Ja, das ist ja wie das Abenteuer, das ich immer mit meinen Nichten und Neffen mache.
Ja, dies muss dann schon wieder nach Hause führen, nicht das Abenteuer.
Da muss man schon nach Hause kommen, aber es ist immer wahnsinnig, was passiert unterwegs.
Ja, jetzt müssen wir uns, jetzt müssen wir uns schon wieder beeilen.
Das dritte Lied nicht gar nicht mehr. Das wollte ich eigentlich noch
Doch, das machen wir noch, das spielen wir noch kurz an und wir verzichten
halt,
auf
halt,
unsere...
Halt, halt, halt. Nein. Frau
Seidel. Das machen wir. Du brauchst mit mir nichts...
Das ist jetzt, Gerdo, das ist jetzt keine zuträgliche Entwicklung, was du hier betreibst.
Aber
das
eine vorträgliche.
Ich muss noch auf die großen Begriffe noch mal kommen, weil du da ja gesagt hast, diese Spannung von großen Zielen, kleinen Schritten. Ich habe jetzt von meinem Lieblingsautor Bruno Latour einen schönen Satz mir herausgesucht. Also der Witz ist ja, wie übersetze ich das Kleine ins Große oder umgekehrt? Ja. Nicht? Das ist das hohe Ziel und das kleine Tun. Und da hat er gesagt, das kann man keinem Akteur abnehmen. Das muss er selber abschätzen, wie er sich auf dieser Skala einordnet. Ja. Ich mache da ganz klein, genau. Mache da ganz groß. Ja. Kann man ja auch machen. Ne? Und klagt er so ein bisschen an die Leute, die bei jeder Wendung ihrer vielen Versuche, ihr Verhalten zu rechtfertigen. Mobilisieren sie die gesamte Menschheit, Frankreich, den Kapitalismus, die Vernunft, während sie eine Minute später wieder einen lokalen Kompromiss eingehen. Das fand ich so klasse, weil nicht, du hast ja oft so, wenn jemand sagt, das muss sich aber jetzt was ändern, nicht? Ja. Und dann sagst du, die Menschheit.
Ja.
Nicht? Dann sagt man, ja, schwer anzusprechen, nicht die Menschheit. Nicht?
Das war ja aber ein sehr schönes Schlusswort Ihnen, Herr Reuter.
Ja, das habe ich Ihnen das letzte Wort abgenommen. Das
genau, ist aber das ist wirklich auch das, was ich eigentlich meine, also die hohen Ziele bei den kleinen Tätigkeiten immer im Hinterkopf haben.
Ja.
Und für wen ist die Musik schnell?
Die ist für den Kai, mit dem ich dieses Musikstück live erleben durfte an einem wunderschönen Morgen.
Let's go.